Herzlich willkommen zur dritten Folge der Themenstaffel Geschichten der deutsch-jüdischen Diaspora im Podcast Jüdische Geschichte kompakt, einer Gemeinschaftsproduktion des Moses Mendelssohn Zentrums in Potsdam und des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Mein Name ist Lisa-Sophie Gebhardt und gemeinsam mit meinem Kollegen Lutz Fiedler erkunden wir in dieser Staffel die globalen Wege deutschsprachiger Jüdinnen und Juden, die vor allem nach 1933 und 38 aus ihren Herkunftsländern emigrierten oder fliehen mussten. Während sich die letzte Folge den beiden Amerikas als zentralen Orten der deutsch-jüdischen Diaspora gewidmet hat, mit den USA einerseits und Lateinamerika andererseits, möchten wir sie heute mit nach Shanghai, New Jersey und Heidelberg nehmen. Unser Gast ist der Autor und promovierte Jurist Stephen Less, der ein sehr persönliches Buch über die Geschichte seines Vaters geschrieben hat. Der Wahlheidelberger, der 1953 in New Jersey geboren wurde, gibt darin Einblicke in eine Vater-Sohn-Beziehung, die von großem Vertrauen und Zuneigung, aber auch von Konflikten geprägt war. Stephen Less' Vater, der Künstler John Hans Less, floh als 16-Jähriger vor dem Nationalsozialismus aus Berlin. Dank familiärer Kontakte gelangte er gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Schwester 1940 nach Shanghai. Die chinesische Hafenstadt, in der heute rund 15 Millionen Menschen leben, war damals einer der letzten Orte, in denen verfolgte Jüdinnen und Juden Zuflucht finden konnten. Die politische und rechtliche Lage der Stadt war komplex und genau diese Komplexität ermöglichte Shanghais besonderen Status. Stephen Less, der sich ausführlicher mit der Geschichte der Stadt beschäftigt hat, kommt darauf auch zu sprechen. Als eine Art Halbkolonie war Shanghai unter anderem in ein International Settlement unterteilt, das unter britischem und US-amerikanischem Einfluss stand. Nach dem japanischen Angriff auf China 1937 gelangten zahlreiche chinesische Geflüchtete nach Shanghai. Rund 100.000 von ihnen lebten in einem ausgewiesenen Bezirk in Hongkou, den die japanischen Besatzungsbehörden 1943 errichteten. Ihr Leben, das von großer Armut geprägt war, fand dort in Nachbarschaft zu ungefähr 20.000 jüdischen Geflüchteten aus Europa statt, für die Shanghai nicht die erste, sondern die letzte Wahl war. Gemeinsam mit Stephen Less wollen wir über die besondere Bedeutung Shanghais als Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden sprechen und darüber, wie sich die Fluchterfahrungen der Eltern auf die zweite Generation auswirkten, welche Rolle Shanghai im Leben und in der Kunst seines Vaters spielte und inwieweit die deutsch-jüdische Herkunft seiner Eltern seine eigene Biografie prägte. Stephen Less' Geschichte ähnelt dabei, wie er selbst sagt, einem Mosaikstein, der für so viele andere jüdische Familien steht, die durch den nationalsozialistischen Terror auseinandergerissen und in der Shoah für immer voneinander getrennt wurden und die dieses unermesslich erfahrene Leid generationenübergreifend prägen sollte. Wir wünschen Ihnen ein erkenntnisreiches Zuhören bei dieser Folge, die somit gleich mehrere Orte und Generationen der deutsch-jüdischen Diaspora umfasst. Lieber Stephen, es freut mich wirklich sehr, dass du heute unser Gast bist und wir uns so einer ganz persönlichen Geschichte der deutsch-jüdischen Diaspora widmen können. Herzlich willkommen.
Danke, schön hier zu sein.
Ja, wir wollen heute über dein Buch sprechen, das sich der Geschichte deines Vaters, John Hans Less, widmet und das Einblicke in eine Vater-Sohn-Beziehung gibt, die von der Shoah überschattet wurde. Du hast deinem Buch einen Auszug aus dem 5. Buch Mose vorangestellt, wo es heißt: Frag deinen Vater, dass er dir es künde, die Alten dein, dass sie dir es sagen. Welche Bedeutung hat dieses biblische Gebot des Weitergebens und Erinnerns für dich?
Dieses Zitat stellt sich voran, weil es meinem Vater offensichtlich wichtig war, an diese Geschichte zu erinnern. Und dass das so eine Bedeutung hat, wurde mir schon als Kind eingeprägt. Wie wir darauf kommen werden, war das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater nicht so einfach. Aber auf einer Ebene konnten wir sehr gut kommunizieren und das hatte mit Geschichte und Politik zu tun. Also da war es immer einfach und er besprach solche Dinge gern und ich hörte gern zu. Ich bin der Überzeugung, es ist eine Sache, die wirklich von Eltern zu Kindern weitergehen muss, wenn es eine Bedeutung hat. Ich habe meinen Vater immer gedrängt, mehr von seiner Geschichte zu erzählen. Und ich gehe so weit, um zu sagen, dass ich ihn sogar genervt habe. Es fiel ihm nicht einfach. Persönliches über diese Zeit zu erzählen. Er erzählte ab und zu davon, aber das war alles ein bisschen innerhalb Grenzen und ich wollte diese Grenzen immer sprengen. Und deswegen auch dieses Zitat, man sollte fragen.
Bevor wir diesen Aspekt weiter vertiefen, auch deine Rolle als Familienhistoriker, so hast du es einmal auch bezeichnet, würde ich deinen Vater, John Hans Less, einmal kurz vorstellen. Dein Vater wurde im Winter 1923 als Hans Less in Berlin geboren, auf dem Höhepunkt der Inflation. Bei der Geburt soll dein Großvater dem Arzt eine Salami geschenkt haben, wobei du dich immer gefragt hast, ob sie ein Ausdruck der Dankbarkeit oder das eigentliche Honorar war. Dein Vater war künstlerisch sehr begabt, wuchs in bescheidenen Verhältnissen in einem säkularen Umfeld auf und besuchte eine zionistisch orientierte Schule im Prenzlauer Berg, die er dann 1938 mit der 8. Klasse abschloss. Im selben Jahr erlebte er die Novemberpogrome in Berlin. Angesichts dieser massiv zunehmenden Verfolgungspolitik entschlossen sich seine Eltern zur Flucht aus Deutschland, die ihnen im September 1940 mit ihren Kindern, dein Vater hatte also auch noch eine Schwester, gelingen sollte. Und nach einer mehrwöchigen, kräftezehrenden Zugfahrt, die sie über die Sowjetunion bis nach China führte, erreichte die Familie schließlich die Hafenstadt Shanghai. Wieso fanden sie ausgerechnet dort Zuflucht?
Shanghai war eine seltsame Konstellation. Es war keine Kolonie, aber ausländische, zumeist westliche Staaten hatten die Kontrolle über diese Stadt seit langem. Und wegen der Konkurrenz zwischen den Mächten, die das Sagen hatten, wurde keine Einreisekontrolle etabliert. Alle Mächte, die in Shanghai involviert worden, wollten freien Zugang. In den 30er Jahren, während der Anfang der Nazi-Zeit, war es möglich, einfach dahin zu reisen. Man brauchte nur ein Ticket. Später hat sich die Lage geändert und die Shanghai Municipal Council, also Stadtrat, hat befürchtet, dass zu viele Leute kommen und Restriktionen vereinbart. Das Glückliche zu der Zeit, als mein Vater und seine Familie nach Shanghai gekommen sind, ist, dass die Japaner Interesse hatten, dass weitere Flüchtlinge einreisen. Sie dachten, durch ihre freundliche Aufnahme von Flüchtlingen, die würden mehr Unterstützung bekommen. Es war zumindest ein Theorie, warum die Japaner das überhaupt so locker gehandhabt haben. Warum Shanghai? Mein Großvater, der Vater meines Vaters, hatte gehört, dass in Hamburg am japanischen Konsulat es möglich war, Visa zu bekommen. Er hatte von Shanghai schon ein bisschen Ahnung, im Gegensatz zu anderen, weil die Schwester seiner Frau mit ihrer Familie ein Jahr früher nach Shanghai gegangen ist. Und weil sie da waren, hatten die Möglichkeit von den Japanern eine Genehmigung zu beantragen für die Einreise. Mit dieser Genehmigung ist mein Großvater dann zum Konsulat in Hamburg gegangen und fehlte bei der Zwangsarbeit. Er hatte das Glück gehabt, dass er Visa bekam für die ganze Familie. Es war möglich, zu der Zeit über Land nach China zu fahren. Der Seeweg war gesperrt. Das war nicht mehr möglich 1940. Der Krieg war schon längst im Gange. Aber per Zug konnte man nach China fahren. Glückliche Zufälle und die Hartnäckigkeit, würde ich sagen, meines Großvaters. Und viel Glück bei den deutschen Behörden, alles rechtzeitig bekommen zu haben.
Dein Vater war damals 16 Jahre jung, das heißt, seine bis dahin behütete Kindheit endete abrupt und er kam dort an in Shanghai. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat die Familie, wie hat er dort gelebt?
Ich habe gerade ein Tonbandaufnahme meines Vaters wieder ein bisschen angehört, wo er das erzählt, was viele Zeitzeugen erzählt haben über den ersten Eindruck von Shanghai. Leute, die mit Schiff ankamen, sahen zuerst, wie das Wasser in dem Huangpo, der große Fluss, an dem die Stadt liegt, immer dreckiger wurde. An der Hafenpromenade, wo die schöne Gebäude immer noch zu sehen sind, war es chaotisch, laut, unverständlich, Chaos, beschrieb das mein Vater. Und sie kamen praktisch mittellos an. Die dürften aus Deutschland das Äquivalent von ungefähr $12 unter sich hatten. Die sind von den Verwandten gleich am Hafen getroffen worden und dürfte zu deren Unterkunft mit denen zurückfahren und wohnten da, soweit ich das feststellen konnte, zumindest ein halbes Jahr, wenn nicht etwas länger, vielleicht ein Dreivierteljahr, in einem einzigen Zimmer. Das heißt, 8 Leute, 2 Familien, nicht viel Privatsphäre, aber immerhin Welten entfernt von den sogenannten Heimen, wo die meisten Flüchtlinge endeten, die mit nichts ankamen und total wirtschaftlich hilflos waren. Die Stadt war natürlich eine Riesenstadt. Krasse Unterschiede zwischen Arm und Reich. Die wohnten in dem ärmsten Teil, weil dort Unterkunft erschwinglich war. Und es war nicht nur der ärmste Teil, es war wenigstens zum Teil ausgebombt in den Kämpfen zwischen den Japanern und den Chinesen im Jahr 37. Die lebten in einem Teil, wo die Japaner die Kontrolle hatten. Mein Vater hatte Glück, indem er sofort Arbeit fand. Meine Großeltern weniger. Mein Großvater war ein Verkäufer. Er hat für seinen Schwiegervater früher in Berlin Stoff für Herrenkleider verkauft. Das war natürlich in Shanghai keine Frage, solche Arbeit weiterzumachen. Die hatten das Glück, dass mein Großvater eine kleine Nähmaschine mitgeschleppt hat von Berlin. Und dadurch haben die versucht, Kleider zu reparieren und daraus ein bisschen was zu verdienen, damit die Miete und das Essen bezahlt werden konnten. Es war sehr schwierig und vor allem war es gefährlich. Es kursierten ansteckende Krankheiten. Medizinische Versorgung war da, aber die hatten keine Mittel. Die Sprache war unverständlich. Meine Großeltern sprachen kaum Englisch. Mein Vater ein paar Worte vielleicht. Das Bezirk, wo die wohnten, war von tausenden Chinesen bevölkert. Das heißt, die Flüchtlinge waren nur ein Bruchteil der Bevölkerung in diesem Bezirk. Man sagt, da wohnten schon 100.000 Chinesen. Es wohnten Juden in der Umgebung und die wohnten auch dort, wo später die Japaner eine Art Ghetto errichtet haben. Es war sehr fremd und unverständlich, laut, es roch schlecht. Mein Vater hat auch von Ungeziefer erzählt und es war ein Schock nach Berlin.
Man geht davon aus, rund 20.000, vor allem deutschsprachige jüdische Geflüchtete aus Europa dorthin gelangt nach Shanghai. Und in deren Folge haben sich auch so gewisse Orte gebildet, die durchaus zentraleuropäisch geprägt waren. Man sprach da unter anderem sogar von einem Little Vienna oder Little Berlin. Was waren das für Orte? Wie kann man sich das vorstellen? Und verkehrte dort dein Vater?
Das, was man so bezeichnet, bezieht sich eigentlich auf ein paar Straßen in diesem Bezirk. Und ich rede von Hongkou. Das war ein Teil von Shanghai unter japanischer Kontrolle, der ärmste und runtergekommenste Teil. Diese rund 20.000 Flüchtlinge waren zum großen Teil dort, nicht alle. Zuerst war es möglich, in dem besseren Teil der International Settlement zu wohnen und Arbeit zu finden. Und einige, die früher kamen, durften mehr Geld mitbringen. Einige hatten Kontakt zu Verwandten, die ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben oder zumindest ein bisschen unterstützt haben und konnten dadurch Geschäfte aufbauen. Es gab sogar Konditoreien, es gab Friseurläden, es gab Ärztepraxen, es gab alles Mögliche in diesem Teil verstreut, wo mehrere Geschäfte zusammen standen oder in der Nähe voneinander standen. Und das hat man als Little Vienna oder Klein Berlin bezeichnet. Es gab sogar Leihbüchereien, es gab ein Dachterrasse, Bar und Restaurant. Aber wie gesagt, die Leute waren unter 100.000 Chinesen. Als der Krieg zwischen Japan und den Vereinigten Staaten ausbrach, das war 1941, haben die Japaner die ganze Stadt übernommen. Und dann war es nicht mehr möglich, ohne Genehmigung dieses Gebiet Honshu zu verlassen. Die Japaner haben verlangt, dass alle Flüchtlinge, die seit 1937 in Shanghai waren, in diesem Viertel wohnen. Das heißt, ohne das Wort Jude in den Mund zu legen, war es eine deutliche Maßnahme gegen jüdische Flüchtlinge aus Zentraleuropa, die zusammengepfercht werden sollten zu besserer Überwachung oder wer weiß, was die Japaner vorhatten. Historiker streiten immer noch darüber, was die geplant haben oder wie weit die ihren Nazi-Verbündeten mit denen kooperieren wollten in der Vernichtung von Juden. Das haben die nicht gemacht. Aber wie gesagt, die haben dieses Sperrgebiet errichtet. Mein Vater hatte das Glück, dass er immer eine Genehmigung bekommen hat wegen seiner Arbeit. Er arbeitete in dem besseren Teil der International Settlement. Ohne diese Unterstützung hätten die wahrscheinlich in ein Heim gelandet. Während des Krieges gab es erstaunlicherweise ein reiches kulturelles Leben. Es gab viele Zeitungen, es gab Theater, es gab Musikveranstaltungen, es gab literarische Veranstaltungen, es gab Schulen, es gab eine jüdische Jugendorganisation, es gab zionistische Organisationen, also sowohl rechts als links. Und die Leute haben versucht, wie mein Vater es so ausgedrückt hat, nicht verrückt zu werden. Und das hat geholfen.
Du hast jetzt also uns das so ein bisschen näher bringen können, wie die Menschen dort damals ja unter sehr schwierigen Bedingungen gelebt haben. Die allermeisten der Geflüchteten wollten Shanghai mit Kriegsende dann auch wieder verlassen. Viele von ihnen wollten in die USA weiterreisen. Und auch dein Vater konnte das im Sommer 1947 und hat sich in New Jersey eine erfolgreiche Karriere als Werbegrafiker aufbauen können. Du schreibst in deinem Buch, dass er die USA mit vollem Herzen als seine neue Heimat akzeptierte. Kannst du darauf und auf den Begriff Exil näher eingehen, den dein Vater für sich und seine eigene Lebensrealität wohl nicht benutzt hätte?
Ja, wie du gemerkt hast, ich habe das in meinem Buch gleich in der Einführung angesprochen, weil es so viele historische Werke mittlerweile gibt und vieles ist mit dem Begriff Exil betitelt worden. Und ich fand das immer etwas störend, weil das war ein Begriff, den mein Vater nie benutzt hat oder hätte. Es war für ihn kein Exil in Shanghai. Es war auch keine Ausreise oder Emigration. Es war eine Flucht. Das war eine direkte Konsequenz der Nazi-Verfolgung. Die konnten in Deutschland nicht weiter existieren, ohne ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und die zurückgelassen wurden, wurden dann von den Nazis vernichtet. Also viele Verwandten und Freunde überlebten das nicht. Als das klar wurde, Ende des Krieges, was geschehen ist, weil das während der Zeit nicht so klar war. Das meiste wurde für Propaganda gehalten, was berichtet wurde über Europa oder was den Juden passiert ist. Als die das erfahren haben, war der Bruch komplett. Als in Shanghai praktisch das Erste, was die versucht haben, war, sich an den amerikanischen Konsulat zu wenden und die Einreise in nach Amerika zu beantragen. Das hat nicht geklappt. Die Amerikaner waren konsequent, weil die Befürchtung war, dass es zu viele Flüchtlinge gab. Das hieß dann, die waren auf sich alleine gestellt und ab November 41 offiziell staatenlos nach deutschem Recht. Die hatten noch ihre deutsche Pässe, aber die waren bedeutungslos. Und das hat tief gesessen. Das hat mein Vater nie vergessen, wie das war und was das bedeutet hat. Und als er die Genehmigung bekam, Affidavits von Verwandten kamen, dann Bürgschaften, damit die nach Amerika einreisen konnten. wollte Amerikaner werden. Das war das Ziel. Es war ein freies Land, Möglichkeit, eine Existenz aufzubauen und sicher.
Das heißt, eine Rückkehr nach Deutschland.
Es kam nicht in Frage. Einige haben das gemacht, natürlich. Es gab mehrere Leute, die zum Beispiel nach Wien zurückgingen, einige nach Berlin. Aber das waren die, die nach Deutschland kamen, zum Teil zumindest überzeugte Kommunisten. Es waren ältere Leute, die keine Verwandtschaft irgendwo hatten, die ihnen helfen konnte. Leute, die weiterhin mittellos waren. Und das war der einzige Ausweg. Und die Einwanderungsrestriktion ging länger nach dem Krieg. Es war nicht sofort vorbei, dass man dann plötzlich die Möglichkeit hatte, irgendwo auszuwandern.
Das heißt, dein Vater ist dann in die USA und du bist selbst 1953 in Newark im Norden von New Jersey geboren. Und deine Mutter wiederum, und das ist interessant, lebte dort, ist selbst schon als Kind 1937 mit ihren Eltern aus Oberfranken in die USA eingewandert und deine Eltern haben sich dann dort kennengelernt. Diese deutsch-jüdische Herkunft deiner Eltern, was hat die für eine Rolle gespielt für dich in deiner Kindheit und Jugend?
Das ist eine der schwersten Fragen, die ich mich immer stelle. Was bedeutet die deutsch-jüdische Herkunft? Meine Mutter war sehr amerikanisiert. Sie kam mit 7 Jahren nach Amerika. Sie hatte absolut keinen Akzent. Bei meinem Vater war es ein bisschen anders. Er hatte einen starken deutschen Akzent, womit ich ihn ein bisschen gequält habe ab und zu. Wenn wir gestritten haben, würde ich das ein bisschen nachmachen. Meine Eltern zu Hause kein Deutsch gesprochen. Das war Absicht. Der Vater meines Vaters, mein Großvater, war sehr dagegen. Er meinte, er wohnte in Newark, hatte spanisch sprechende Nachbarn, die mit ihren großen Familien immer Spanisch sprachen. Und er meinte, ja, also warum wir nicht? Deutsch ist eine wichtige Sprache. Aber das wollten und konnten meine Eltern einfach nicht. Für meine Mutter war es ein Trauma, gleich mit 7 Jahren in die Schule geschickt zu werden von ihren Eltern, die sofort Arbeit suchen mussten und gefunden haben. Sie war auf sich alleine gestellt und sprach kein Wort Englisch. Und sie hat mit ihren Eltern Deutsch nicht gesprochen. Sie hat es verstanden und auf Englisch geantwortet, konsequent. Bei meinem Vater war es ein bisschen anders. Er hat Deutschland mit 16 Jahren verlassen. Mit seinen Eltern hat er immer auf Deutsch gesprochen, auch als ich aufgewachsen bin, aber mit viel englischen Begriffen dann gemischt. Und den Klang habe ich deutlich im Ohr gehabt, auch als Kind. Mein Vater hatte gewisse Gewohnheiten, die die Eltern meiner Freunde nicht hatten. Zum Beispiel, er guckte keinen Sport. Wir sind nie auf eine Sportveranstaltung zusammengegangen. Es war ihm sowas von unwichtig. Und als ich als kleiner Junge einmal für Little League, so eine Baseballmannschaft, getestet werden sollte oder Tryouts machen wollte, hat er gesagt: Aber du spielst Geige. Deine Finger wirst du vielleicht verletzen. Und er hat so überzeugend gemacht, dass ich das erstmal lasse. Musik war wichtig, Kunst war wichtig, wir haben viele Museen besucht, Konzert veranstaltet. Kultur, natürlich. Das Kulturbürgertum bei den Juden in Berlin war eine große Sache. Und das blieb im Unterbewusstsein wahrscheinlich, dass das das Wichtigste ist. Wir haben zu Hause kein Peanut Butter Sandwiches gegessen, obwohl alle Freunde sowas gegessen haben. Mein Vater hat es mir klar gemacht, dass ich Comics nicht lesen sollte. Also das waren für mich so deutsche Eigenschaften, deutsch-jüdische.
Dein Buch ist ein sehr persönliches Buch, in dem sich so ein konfliktreiches und gleichzeitig sehr vertrauensvolles Vater-Sohn-Verhältnis zeigt, das von Empathie und Zugewandtheit, aber auch von Rebellion, Unverständnis und sogar drohendem Kontaktabbruch geprägt war. Magst du davon erzählen und auch von deiner Rolle? Ich hatte schon eingangs gesagt, als Familienhistoriker, der dann also die Geschichte auch selbst aufgearbeitet hat. Und welche Rolle spielte denn deine Entscheidung, 1981 nach Heidelberg zu ziehen?
Ich hatte ein inniges Verhältnis zu meinem Vater. Es war ein nahes Verhältnis, aber es war, als ich älter wurde, also Teenager, zunehmend angespannt, weil ich diese Dominanz und Kontrolle entkommen wollte. Und das war nicht einfach. Ich meine, es ist eine gängige Erklärung, jetzt ein Spruch, aber da ist irgendwas dran, dass man ein bisschen Schuld fühlt, dass man das so viel besser hat als die Eltern. Und man schuldet denen das Gehorsam. Es war schwierig, davon loszukommen, ein bisschen Raum für mich zu finden. Ich wollte irgendwas Internationales mit meiner juristischen Ausbildung machen. Ich habe Jura gemacht nach des Grundstudiums, wo ich Geschichte gemacht habe. Ich habe mich um Stipendien beworben, um spezifisch nach Deutschland zu kommen. Ich wollte nicht nur irgendwas mit internationalem Recht machen, sondern auch ein bisschen über diese Familiengeschichte forschen, mehr wissen, wie alles so gekommen ist, wie es kam und warum meine Eltern so waren, wie sie waren. Das hat mich interessiert. Und dann bewarb ich mich um ein Stipendium. Meine Eltern waren eigentlich ganz stolz, als ich das Stipendium bekommen habe. Und das war zeitbegrenzt. Ich sollte weniger als ein Jahr eigentlich hier in Heidelberg sein. Ich hatte dem Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg geschrieben, einen Direktor dort mit ihm Kontakt aufgenommen und er hat das empfohlen. Als ich in Heidelberg ankam und dieses Institut angeguckt habe und die Möglichkeiten überlegt habe, dachte ich, ein Jahr ist zu wenig. Und um das für mich und meine Eltern zu rechtfertigen, dachte ich, eine Doktorarbeit mache ich. Dann lerne ich Deutsch richtig und dann habe ich einen Grund, weshalb ich hier länger bleiben kann. Und es ist auch so gekommen. Ich durfte dann im Institut länger bleiben und habe ein weiteres Stipendium bekommen und promovierte und habe dann schließlich Arbeit am Institut, im Institut bekommen. Damit waren meine Eltern nicht einverstanden. Das war zu viel. So lebte ich im Land der Feinde, also der Mörder. Und mein Vater hat das als undankbar und beleidigend empfunden. Und ich habe mit ihm öfters darüber gestritten und gesagt, nein, eigentlich fühle ich mich denen und meine jüdische Geschichte näher in Deutschland, weil ich hier die Möglichkeit habe, mit allen möglichen Menschen darüber zu diskutieren. Das würde ich in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich nicht. Da waren ganz andere Bedingungen. Ich hatte andere Beziehungen zu Leuten. Hier war ich auf mich alleine gestellt und müsste die Sprache dann lernen. Und nahm Kontakt auf zur jüdischen Organisation. Ich war in der Gemeinde in Heidelberg aktiv. Die Spannung blieb und meine Eltern haben mich in Heidelberg dreimal besucht. Also das erste Mal, als ein Onkel von ihm noch lebte in Berlin, das war seine Rechtfertigung, dass er nicht nur mich besucht, als Urlaub in Heidelberg, sondern seine Verwandte. Die beiden anderen Mal, als meine ältere Tochter geboren wurde und klein war. Und sonst haben wir uns woanders in Europa getroffen. Wir waren in Paris zum Beispiel oder in Zürich in der Schweiz. Aber ich war jedes Jahr in den Staaten, habe den Sommer dort verbracht eigentlich. Die Beziehung brach nicht ab, aber es war angespannt. Er schickte mir ab und zu Dokumente. Und auch Sachen, woran er arbeitet als Künstler, also seine Skizzen oder Gemälde. Und wir blieben in Kontakt. Und er hatte irgendwann das Bedürfnis, das schriftlich zu verfassen. Ich denke, ich habe ihn oft genug gedrängt. Also, teilweise lag das an mich, aber nicht nur, wahrscheinlich, weil er Enkelkinder bekam und irgendwas hinterlassen wollte von dieser Geschichte. Ihm war das wichtig. Und ich habe immer versucht, ihn weiter zu fragen und ihm eigentlich mit seiner autobiografischen Aufzeichnung ein bisschen geholfen und gemerkt, in der Form wäre es Außenstehenden kaum verständlich. Es brauchte ein bisschen Erklärung und das sah ich immer als meine Aufgabe. Und irgendwann, also gegen Ende seines Lebens, als er schwächer wurde, krank wurde und das nicht mehr weiter verfolgen konnte, hat er mir eine ganze Reihe Aquarellen, die für das Buch, sein Buch gemeint wurden, geschenkt. Und mehr oder weniger gesagt, mach damit, was du willst. Aber unausgesprochen war der Gedanke, ich mache das Buch zu Ende. Ich habe das so empfunden und es war vielleicht seltsamerweise an Betracht der Tatsache, dass es Spannung zwischen uns gab, das nicht als Last empfunden. Das war eine Aufgabe. Nur Zeit dafür hatte ich nicht. Also bis ich in Ruhestand war, war das kaum möglich. Und jetzt fühle ich mich nicht nur stolz, dass ich das Buch geschrieben habe, sondern ein bisschen entlastet. Ich habe mein Versprechen gehalten, was mir wichtig war.
Ja, und du hast vor allem darüber hinaus eine ganz wichtige Ausstellung auch noch konzipiert, die dann 2019 in Shanghai, also an diesem für deine Familie so wichtigen Ort, auch gezeigt werden konnte, nämlich im Shanghai Jewish Refugees Museum. Auf den Tag genau 79 Jahre nach der Flucht deines Vaters wurde sie eröffnet und du warst dort. Kannst du erzählen, wie es für dich gewesen ist, in Shanghai zu sein, an diesem Ort, der ebenso wichtig war für deinen Vater, für die Familie?
Das war ein wirklich einmaliges Erlebnis. Ich kann das kaum in Worte fassen. Diese Reise war eine Reise in die Vergangenheit für mich. Und es war eine Reise, woraus ich meinen Vater viel besser verstehen konnte und seine Kunst. Ich hatte das Glück, dass der Leiter des Stadtarchivs Heidelberg, der, auf dem das zurückgeht, diese Ausstellung und die ganze Organisation für diese Studienreise. Er hatte einiges an Erfahrung mit China, da er seit Jahren Kontakt hatte mit chinesischen Archiven und er war öfters in Shanghai. Also alles war von vornherein geplant und strukturiert und das war sowas von angenehm. Ich dürfte diese krasse Unterschiede in Shanghai hautnah erleben. Das heißt, ich habe nicht nur die Überreste dieses Viertels Hongkou besuchen können und tatsächlich das Haus von meinem Vater gefunden und diese ärmlichen Verhältnisse dort unmittelbar sehen können. Ich habe auch das reichste und modernste und futuristische in Shanghai erlebt. Ich konnte das Haus von meinem Vater finden durch die Hilfe ein Museumsführer. Ich hätte es allein nicht geschafft. Ich hatte davon schon gehört, weil Bekannte von meiner Schwester einige Jahre vorher da war. Und dort habe ich was erlebt, was ich auch nie vergessen werde. Mein Vater hat es mir öfters beschrieben, wo er gewohnt hat. Und ich konnte das mir nicht ausmalen im Kopf. Jetzt verstehe ich, was er meinte. Ganz schmale Straße, er nannte das Lane. Aber wirklich, man könnte es, wenn man sich die Arme ausbreitet, fast die Gebäude an beiden Seiten antastet. Man steht vor einem Außentor, da ist ein kleiner Vorhof, bevor dem Gebäude, zweistöckig. Die Straße und dieses Gebäude und Tor, alles weiß getüncht, sah sauber aus, aber bald merkte ich, was los war. Tor war eine Spalt weit auf und ich guckte und wollte dann fragen, ob ich hinein dürfte. Da kam eine Frau raus, sah uns alle, guckte rum und schließ die Tür und fing an, immer aufgeregter zu werden. Und letzten Endes schrie sie und ich holte ihr Handy raus Und ich wusste absolut nicht, was los war. Und ich dachte, sie ruft die Polizei oder irgendwas. Nein, das war nicht der Fall. Sie hatte die Erfahrung schon gehabt, dass Touristen davor stehen. Dieses Haus ist in einem ärmlichen Teil. Sie selber lebte unter ärmlichen Bedingungen dann und wollte das nicht zeigen. Sie schließt die Tür und geht davon und dreht sich plötzlich um und sagt auf Chinesisch, mir wurde es später übersetzt worden, mehr oder weniger, wenn ich so viel Interesse hätte, könnte ich das Haus kaufen. Ich blieb etwas hartnäckig und dachte, ich bin so weit gekommen, wollte jetzt nicht unbedingt sofort aufgeben. Ich ging um das Haus rum und guckte von hinten, ob ich da reinkomme. Und da stand ein Nachbar und hat irgendwas da sauber gemacht. Und er winkte sofort mir zu. Ich sollte reinkommen. genau das Gegenteil. Also ein sehr freundlicher Mensch. Und ich stand plötzlich in dem Gebäude, wo mein Vater und seine Eltern und meine Tante 7 Jahre lang gelebt haben. Und gehe durch eine offene Tür in einen Gang, der total dunkel ist. Es ist stockdunkel, aber langsam gewöhne ich mich daran. Ich sehe, dass eine Treppe nach oben geht. Das hatte mein Vater beschrieben. Und ich sehe, guck diese Treppe an, sehe, das ist wie vor 100 Jahren. Diese Treppe ist sowas dann abgenutzt. Und versuchte dann nach vorne zu gehen, um zu sehen, ob das Zimmer vielleicht war, wo meine Verwandten gewohnt haben. Das war nicht der Fall.
Wie hat sich da der Blick vielleicht auch auf deinen Vater verändert und seine Erfahrungen in Shanghai?
Ein Streitpunkt zwischen uns oder ein Vorwurf von ihm war immer, dass ich einfach privilegiert war und nicht verstand, wie gut es mir ging. Ich habe nur den Vorwurf verstanden und empfunden. Und durch diesen Besuch verstehe ich, dass er das nicht verbalisieren, was so schwierig war zu verbalisieren. Diese prekäre Lage, diese Unsicherheit, die Angst, dass am nächsten Tag nichts mehr da zu essen ist oder man aus der Wohnung rausgeworfen wird. Das ist für jemand wie mich schwer zu begreifen, was für existenzielle Not das ist. Vor allem seine Empfindung konnte er durch Kunst ausdrücken. Das war mir immer klar. Er wollte über seine Kunst leider nicht reden. Und so blieb mir manches verschlossen. Aber dadurch, dass ich da war und das mit eigenen Augen gesehen habe, verstehe ich das, was er geschildert hat, viel besser. Ich bin ein bisschen gnädiger in meine Ablehnung jetzt. Es gibt auf dieser Welt Millionen Flüchtlinge. Und diesen Leuten geht es nicht gut. Und die rechtliche Situation von denen wird verschlechtert.
Ja, das schreibst du ja auch in dem Buch, ne? Also du schlägst dann ja auch diesen Bogen in die Gegenwart, auch zu aktuellen Geflüchteten und deren ja sehr schwierigen Situationen. Warum glaubst du, ist es denn so wichtig, dass man heute an Geschichten wie die deines Vaters erinnert?
Mein Vater hat es selber gesagt, nicht wichtig. Es ist ein Einzelschicksal. Hätte gesagt, er war nicht alleine. Und wie schon mehrmals erwähnt, da waren 20.000 ungefähr andere, die das mit ihm geteilt haben. Er war in der glücklichen Lage, das durch seine Kunst ausdrücken zu können. Und ich habe das immer als wichtig gesehen, das in diese Form weiterzugeben. Leute reagieren schneller oder eher auf Kunst oder bildhafte Darstellung. Und es gab nicht so viele, die das, wie mein Vater, die da waren erstmal und die das Jahrzehnte danach versucht haben zu verarbeiten. Also es gab ein paar sehr bekannte Künstler in Shanghai, unter anderem David Ludwig Bloch, der wunderbar Schnitze gemacht hat. Aber ich sah das als etwas was die Geschichte, diese Kunst als etwas, was die Geschichte vermitteln kann. Und ich finde es wichtig, in der Vermittlung der Shoah-Geschichte, von dem das ein Musiksteinchen ist, das persönlich zu vermitteln, dass diese persönliche Ebene eine große Rolle spielt, weil sonst bleibt das sehr abstrakt. Es ist unfassbar, wenn man von so vielen Millionen toten, ermordeten Leuten hört. Was bedeutet das? Und diese Geschichte war eine glückliche Geschichte im Großen und Ganzen. Die Leute haben überlebt. Es war schwierig, aber die sind entkommen. Nur wenn man über Holocaust denkt, finde ich es wichtig zu wissen, welche Auswirkungen das hatte auf Generationen und weltweit. Es war nicht nur ein europäisches Phänomen. Von daher glaube ich, ich hoffe, dass dieses Buch und was ich erzähle, jemand interessieren könnte.
Ja, genau, die Bilder, die ja auch darauf hindeuten, dass, also wenn dein Vater sich dann so ab den 90ern künstlerisch damit auseinandergesetzt hat, mit auch Shanghai vor allem, dann scheint das ja für ihn eine ganz wichtige Rolle gespielt zu haben. War er selbst auch noch mal in Shanghai später?
Nein, er hat auch sich nie geäußert, dass er das wollte.
Okay.
Er hat sich immer für China interessiert. Also chinesische Philosophie, Geschichte mochte er, über Kunst würde er lesen. Nee, aber zurückgehen, er hätte es wahrscheinlich wunderbar gefunden, dass ich da hingegangen bin und das mit eigenen Augen gesehen habe.
Das heißt, dann war es im Falle deines Vaters sicherlich über die Kunst diese Auseinandersetzung auch mit Shanghai. Und das hatten wir in der ersten Folge mit Atina Grossmann auch besprochen, dass eben schon diese Transitorte, selbst wenn die Menschen dort nur für eine gewisse Zeit waren, eine unglaublich wichtige Rolle gespielt haben. Dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Das ist so ein bisschen die Standardfrage hier im Podcast. Und zwar, gibt es einen Ort, idealerweise nicht in Shanghai, vielleicht lieber näher hier bei uns in Deutschland, den du den Zuhörerinnen empfehlen kannst, um diese Folge mit dir zu hören?
Jetzt mache ich Werbung. Ich könnte mir vorstellen, diese Geschichte anzuhören mit Blick auf ein Bild oder ein paar Bilder von ihm. Im Winter wird es eine jüdische Kulturwoche in Heidelberg geben, wahrscheinlich in der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Und dort wird es eine Art Diskussion über das Buch geben und auch diese Plakate, die in Shanghai ausgestellt wurden. Kopien davon werden dort ausgestellt.
Das klingt wirklich großartig. Und ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, empfehlen wir das Buch. Wir werden es in den Shownotes verlinken. Es ist letztes Jahr erschienen in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Heidelberg und darin kann man sehr viele der Arbeiten von John Hans Less, die er als Künstler gestaltet hat, sich anschauen. Lieber Steven, vielen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute.
Ich bedanke mich auch für die Einladung und die Möglichkeit, das mit dir zu besprechen. Danke.